Nachts im Bundestag. Zwei Abgeordnete erzählen über ihr Leben im politischen Berlin.
Yannick, wo erwische ich dich heute? Sorry, falscher Podcast. Herzlich willkommen zu Nachts im Bundestag. Wir haben jetzt wieder ein bisschen auf uns warten lassen.
Lang ist her.
Und ich freue mich, dass wir jetzt endlich eine neue Folge aufnehmen. Wie immer sitzt gegenüber von mir Deutschlands bester Haushälter, Yannick Buri. Und ich bin auch dabei. Mein Name ist Nicolas Cipelius. Freue mich. Yannick, wie ist die Lage?
Viel los, würde ich sagen. Und insofern gleich die Frage sozusagen zurückgeben an den Außenpolitiker. Wir haben eine Doppelsitzungswoche und sind letzte Woche am Freitag, nachdem letzte Woche schon viel politisch los war, China-Reise, Bundeskanzler unter anderem, hier viel anderes drumherum auch in der Diskussion im Bundestag. Freitag irgendwie, also mir ging es jedenfalls so, Freitag ins Wochenende und eher an einer etwas entspannteren von der Tagesordnung her Sitzungswoche diese Woche, als auch wichtige Themen mit Bürgergeldabschaffung etc. drauf, aber nicht damit gerechnet, dass wir jetzt diese Woche als quasi alles überlagerndes und überwölbendes Thema die Situation in den Krieg im Iran haben werden.
Ja, also wenn Janik von einer entspannteren Woche spricht, dann meint er zum Beispiel, um das einfach ein bisschen näher zu erklären, dass wir nicht mehrere namentliche Abstimmungen haben im Bereich der Gesetzgebung. Oder wir haben jetzt zum Beispiel heute über die Abschaffung des Bürgergeldes, über die neue Grundsicherung abgestimmt, gerade heute Mittag. Aber deswegen, ich will es nur erklären, so ein bisschen.
Genau, also man hat ja so ein bisschen den politischen Kalender und weiß halt, okay, was steht wann wie an, so an planbaren Events, planbaren Entwicklungen, auch Dinge, wo man weiß, okay, da kann jetzt vielleicht irgendwie was passieren. Aber das wird jetzt natürlich in eigentlich allen Politikbereichen diese Woche natürlich sehr, sehr viel über den Angriff von Israel und USA auf das Mullah-Regime und alle Folgen, die sich daraus ergeben, außenpolitisch, wirtschaftlich, aber auch diese Woche jetzt hier natürlich sehr viel diskutieren werden. Das habe jedenfalls ich am Freitag noch nicht so abgesehen.
Ich drücke es mal so aus, es stand im Raum, dass das passieren kann.
Genau.
Es stand im Raum. Aber jetzt zu sagen, man hätte gewusst, dass das dann und dann, oder das finde ich dann immer ein bisschen abenteuerlich, wenn das der ein oder andere behauptet, es stand einfach im Raum, dass das passieren kann. Wichtig finde ich in der Phase, und das ist mir auch wichtig, das so explizit zu sagen, ich halte mich da schon mit der ein oder anderen Beurteilung wirklich noch zurück, weil man drückt es auch gerne so aus, sich da der Nebel noch ein bisschen lichten muss. Also einen genauen Überblick über das zu bekommen, was ist passiert, wie sind die Auswirkungen. Das fällt einfach gerade noch schwer, weil auch die Erkenntnislage, kann man ja auch hier mal sagen, auch die nachrichtendienstliche, die man vielleicht gespiegelt bekommt, noch ein wenig schwerfällt. Und deswegen halte ich mich so mit Auswirkungen, Bewertungen noch ein bisschen zurück. Ich würde mal eine Frage an dich stellen.
Es ist halt einfach alles von sehr viel Unsicherheit jetzt gerade noch gezeichnet. Eine große Unsicherheit da und einfach schwer abzusehen, was Dinge, die man heute vielleicht als realistische Einschätzung hat, können halt morgen schon komplett über den Haufen geworfen sein.
Das ist es, und das meine ich auch mit der Erkenntnislage. Also ich finde so mit Bewertungen und weiterem, man schaut da gerade auch wirklich ein wenig von einfach die Entwicklung an. Was tut sich da? Welche Erkenntnisse kann man gewinnen? Aber da jetzt eine große Vorhersage zu machen, also ich sag's dir ehrlich, ich trau's mich nicht. Und ich hätte einfach mal eine Frage an dich vor dem Hintergrund der Zusammenhänge. Vielleicht kannst du es ein wenig erklären. Wir haben ja gerade auch Auswirkungen, die auch die Menschen hier einfach vor Ort betreffen. Ich weiß, bei einer WhatsApp-Gruppe von mir, ein Haufen Fußballer, da ging es um das Thema Benzinpreise und so. Das ist ja etwas, was man gerade auch viel in den Zeitungen liest. Vielleicht auch mal die Frage gerade zurückgespiegelt. Ich hatte gerade eben die Push-Nachricht, wie die Börse heute abgeschlossen hat. ist ja auch alles volatil. Kann man da, wie siehst du das, kann man da Aussagen treffen oder ist das auch alles noch?
Es hängt extrem davon ab, wie die Lage sich da einfach weiterentwickelt. Mhm. Also es gibt im Prinzip drei Szenarien, die man, glaube ich, zugrunde legen kann. Das eine Szenario ist, dass der Konflikt jetzt relativ schnell wieder vorbei ist, also in den nächsten Tagen oder nächsten Wochen, anderthalb, zwei Wochen oder sowas, also in den Dreh rum, tatsächlich sich wieder beruhigt, dann dürften die wirtschaftlichen Auswirkungen sehr gering sein. Das hängt damit zusammen, dass wir zum einen eigentlich keine direkten Wirtschaftsbeziehungen mit dem Iran haben, dadurch, dass ja auch schon seit Jahren Sanktionen implementiert sind. Das heißt, dann hätte man ein bisschen Preiseffekte, bisschen Inflationseffekte, aber nichts wirklich Langwieriges. Es hängt auch damit zusammen, dass wir bei unseren Energieimporten, gerade auch im Bereich Öl, Gas und auch Flüssiggas, mittlerweile relativ diversifiziert sind und jetzt nicht nur von der Region abhängig sind, aber weil insbesondere China viel Rohstoffe auch aus dem Iran selbst bezieht, das natürlich im Moment jetzt gerade unterbrochen ist, steigt halt die weltweite Nachfrage, deswegen steigen die weltweiten Preise und deswegen steigen halt auch die Preise der Rohstoffe, die wir jetzt aus anderen Regionen der Welt beziehen. So, aber kurzes Szenario, eigentlich unproblematisch.
Okay, aber dann gibt es ja die Szenarien, zum Beispiel, wenn es sich weiterentwickelt, was passiert zum Beispiel, also breitet sich dieser Konflikt zum Beispiel aus? Was passiert mit den Seewegen? Wie sind da die
Das ist der schwierigere Fall, wenn es eben jetzt nicht so ist, dass irgendwie in den nächsten zwei Wochen sich das alles wieder beruhigt, sondern wenn es sich regional ausweitet, wenn es sich länger hinzieht, auch nur auf den Iran begrenzt. Und der eigentliche Knackpunkt ist einmal die Straße von Hormuz, die halt eine der wesentlichen Öl- und Gaslieferrouten der Welt ist, die halt im Moment nicht passiert werden kann. Hängt auch damit zusammen, dass zum Beispiel Schiffsversicherer jetzt aufgehört haben, Schiffe noch zu versichern, die in die Region überhaupt nur fahren. So, und deswegen haben wir halt, und das Zweite ist, dass in Katar eine der größten LNG Terminals oder Förderanlagen geschlossen wurde, weil Iran unter anderem diese Anlage angegriffen hat. So, also das sind mal die unmittelbaren Ursachen sozusagen, die wir da gerade nochmal haben, die eben dazu führen, dass wir erstens einen großen Anstieg haben im Bereich der Energiekosten und zweitens einen großen Anstieg haben im Bereich der Frachtkosten. So, und beides eben Preiseffekte mit sich bringt. Der wesentliche, und das ist auch der wesentliche Kanal, auf dem dann im Zweifel größere wirtschaftliche Auswirkungen drohen könnten, wenn wir eben Inflationseffekte bekommen über, also höhere Energiepreise heißt höhere Inflation. Und das kommt jetzt in eine Situation, wo wir ohnehin gerade noch relativ fragile Inflationserwartungen haben. Das heißt, die Zentralbanken, die EZB, müsste in einem solchen Fall relativ restriktiv reagieren. Das heißt, wahrscheinlich die Zinsen relativ schnell auch erhöhen, um die Inflation zu bremsen. Und das würde dieses zarte Pflänzchen Wachstumsimpuls, was wir eigentlich gerade bei uns in der Volkswirtschaft haben, würde das halt sofort ausbremsen. So, und das wäre dann das größere Problem. Dann könnten wir uns wahrscheinlich auch von dieser eh schon geringen 1% Wachstumsprognose in diesem Jahr verabschieden. Das ist so das schlechteste Szenario. Das dritte Szenario wäre, das ist im Moment aber, glaube ich, auch ganz unrealistisch einzuschätzen, es kommt tatsächlich zu einem Regime-Change im Iran. Mhm. Das wäre für die Weltwirtschaft ehrlicherweise die beste Nachricht, weil wir zum einen perspektivisch dann Handelsbeziehungen aufbauen könnten, aber kurzfristig das iranische Ölangebot eben insgesamt auf die Weltmärkte kommen würde. Wir möglicherweise höhere Fördermengen haben, aber insbesondere durch ein höheres Angebot die Volatilität, die Schwankungen der Energiepreise abnehmen würde.
Kann ich mich noch daran erinnern, damals ich sage immer, in der allgemeinen Diskussion wird es, glaube ich, draußen manchmal vergessen, dass es weiterhin einen Krieg in der Ukraine gibt, einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. Ich merke das immer im Gespräch, auch im Wahlkreis, dass sich die Menschen daran gewöhnt haben, dass das ja da ist, obwohl es eine grauenvolle Situation ist. Und ich kann mich noch daran erinnern, damals hast du in einer anderen Folge den Begriff des Angebotsschocks ein bisschen dargelegt.
Genau, das haben wir im Prinzip jetzt wieder. Also Angebotsschock heißt eben, es ist nicht ein Nachfrageproblem. Es ist jetzt nicht auf einmal weniger Nachfrage da in der Wirtschaft, sondern es ist halt einfach weniger Angebot da. Dinge werden teurer. Weil du jetzt gerade den Vergleich mit der Ukraine ziehst, ist aber eins auch nochmal wichtig. Wir sind bei den Preissteigerungen gerade meilenweit von dem entfernt, was wir bei der Ukraine hatten.
Ja, da hatte ich auch die Charts diese Woche gesehen. Ja.
Also wir sind, deswegen muss man auch bei den Diskussionen, die es jetzt gerade um Energie, bald auch das Stichwort Spritpreise eben auch angesprochen hattest, wir haben jetzt gerade Preissteigerungen da, ja, die Frage, wie groß die möglicherweise noch werden, auch wie langfristig sie sind, hängt halt davon, von, wissen von den Szenarien ab, wie geht es jetzt da im Iran und in der Region insgesamt weiter. Wir sind aber im Moment noch deutlich, deutlich unter den Preisausschlägen, unter den Preisentwicklungen und vor allem weit weg von den Versorgungsproblemen, die wir bei der Ukraine damals hatten. Also bei den auch bei den Gaspreisen im Vergleich zur Ukraine zu ziehen, passt nicht ganz. Damals waren die Preiseffekte, die wir hatten, viel, viel höher als die jetzt gerade.
Mhm. Ja, weil die unmittelbare Betroffenheit auch einfach eine andere war.
Genau, weil die Betroffenheit eine andere war, weil eben da die Lieferwege für uns einfach nochmal wichtiger waren, als es jetzt gerade vom Iran oder insgesamt bei den Lieferungen, die halt eben da durch die Straße von Hormuz gehen, der Fall ist. Aber die Effekte sind auch, es gab ja dann auch die Spekulation am Wochenende, dass der Rohölpreis über diese Marke von $100 pro Barrel steigen würde am Montag, wenn dann die Märkte oder die Börsen wieder öffnen. Ja. Wir sind da deutlich drunter geblieben. Ja. Also wir hatten eine Steigerung von, ich glaube, irgendwie 76 Dollar auf irgendwas um die 90 dann stellenweise. Also wir hatten also um die 15% hat sich das bewegt. Die Steigerung ist damit unter dem geblieben, was eigentlich als Negativszenario an den Märkten erwartet worden ist. So, das heißt jetzt alles nicht, dass ich sage, alles entspannt und beruhigen und zurücklehnen, aber muss es ein bisschen einordnen, weil halt manches, was im Moment auch jetzt schon in die politische Diskussion, ich habe jetzt heute gelesen, die ersten Helden fangen jetzt schon an Spritpreisbremse und uns was zu fordern. Das halte ich mit Blick auf die aktuelle Situation und auch mit Blick auf die Wirkung solcher Instrumente, ehrlich gesagt, für ziemlich ein Quatsch.
Ja, also ich finde den Szenario-Vergleich wichtig und das, weil du es gerade gesagt hast, ich habe auch das, wie gesagt, die ein oder andere Twitter- oder Ex-Nachricht gesehen, wo dann verschiedene Charts mit den Steigerungen gezeigt werden, wo man dann natürlich schon mal den Vergleich treffen musste. Deswegen ist wichtig, dass du damals die Situation im Vergleich zur Ukraine, wo man einfach mal den sozusagen die Anstiegskurve gesehen hat. Und wenn man die natürlich jetzt sieht, dann sieht die enorm aus. Und wenn man das mal in den Vergleich setzt zur damaligen Zeit, ist das deutlich geringer. Genau. Und ich finde, würde mir da ein bisschen mehr Ehrlichkeit in der Diskussion wünschen. Es wird auch gerade ja schon politisch versucht, genutzt zu werden, die Situation. Ja, wie man die für die eine oder andere Debatte einbringt.
Ja, auch mit, also es ist so aus dem Kapitel, wie lüge ich mit Statistik, dass man halt irgendwie dann einen Chart zeigt, der halt irgendwie jetzt nur das letzte Jahr abdeckt. Und dann habe ich natürlich jetzt gerade einen ganz hohen Sprung, wenn man aber einfach da die Zeitlinie ein bisschen länger zieht und guckt sich mal an, wie ist eigentlich die Entwicklung der Preise seit irgendwie 2020 zum Beispiel. Dann ist, wie du sagst, hat man mit dem Ukraine-Krieg den völlig andere Dimensionen Ausschlag. Ich habe jetzt sogar mal einen Chart gesehen, der ging zurück bis in die 1960er Jahre. Ja. Und wir sind beim realen Energiepreisniveau und auch insbesondere beim realen Spritpreisniveau liegen wir unter dem Niveau, was man 1960 hatte. Mhm. Also das nur auch mal als Vergleich. Das soll jetzt alles nicht, dass die steigenden Preise da kleinreden oder gar schönreden oder so. Das muss man natürlich im Auge behalten, aber dass wir jetzt da irgendwie eine Situation hätten, wo man jetzt ganz zwingend staatlich eingreifen müsste, ist, wie gesagt, völliger Unsinn, ökonomisch völliger Unsinn, weil man immer das auch, also einmal schon, weil es von der Dimension her diese Tragweite jedenfalls noch nicht hat. Und wenn man halt auch sagen muss, ein Preis ist ein Knappheitssignal. Ja. Und was wir gerade erleben, ist, dass auf den Energiemärkten weltweit das Angebot an Öl, Gas, LNG jetzt gerade knapper wird. So, und dann ist es halt auch logisch und muss es ein Stück weit auch so sein, dass Preise ansteigen und durch steigende Preise halt auch ein Stück weit Verbrauch reduziert wird. Also dieses Knappheitssignal ist in der aktuellen Phase der Situation schon auch wichtig.
Das ist immer gut. Also so die Hintergründe, ich finde auch, wie gesagt, diese Einordnung, dass man es, finde ich gut, wie du gesagt hast, dass man es jetzt nicht gerade zu locker sieht, aber dass man irgendwie mal darauf hinweisen muss, wie ist der Vergleich über die Jahre und das einordnen zu können. Ich finde, die Einordnung tut der Diskussion gerade einfach gut.
Ja. Jetzt haben wir neben der ökonomischen Diskussion auch die außenpolitische Diskussion. Jetzt gab es ja auch oder gibt es ja auch gerade so ein bisschen kritische Wortmeldungen auch gegenüber Friedrich Merz zum Teil, die sagen, naja, ihr verurteilt den völkerrechtswidrigen Angriff, du hast das Wort eben auch verwendet, auf die Ukraine. Mhm. Und jetzt im Falle des Angriffs auf das Regime im Iran ist die, sagt er irgendwie, naja, wir dürfen jetzt da die anderen Länder nicht belehren, wie passt denn das zusammen? Das ist ja so ein Vorwurf, den wir gerade oft bekommen. Ja. Die Frage an den Außenpolitiker. Ja. Was hat es mit diesem Vorwurf auf sich? Wie ist das von der außenpolitischen Seite her alles einzuschätzen?
Ja, ich finde den Vorwurf auch immer ein wenig wohlfeil, weil der Kanzler hat es auch ein wenig erklärt, wie sich da realpolitisch auch die Dinge darstellen. Also ich glaube, es gibt wenige Staaten, die weniger irgendwie aufs Völkerrecht gegeben haben als der Iran unter dem Mullah-Regime. Also was da passiert ist, die Verfolgung von Oppositionellen, also es gibt ja das in der Diskussion jetzt auch, wie können vielleicht Strukturen aufgebaut werden, wenn dieses Mullah-Regime wirklich in jeglicher Form, also nicht nur durch den Tod von Khamenei, sondern im Weiteren, wie sollen da Strukturen aufgebaut werden? Du hast ja keine richtige innerstaatliche Opposition, die es dort noch gibt. Wie sollen Strukturen aufgebaut werden? Wie kann man da wieder für einen Aufbau sorgen? Wie ist da der zeitliche Horizont etc.? Dafür Antworten zu finden, fällt schwer, wenn da über Jahrzehnte alles, was nicht dem Mullah-Regime entsprochen hat, verfolgt, gefoltert, umgebracht und Ähnliches wurde. Und deswegen finde ich diese Einwürfe von außen, wenn man die hört, ja, finde ich da doch ein wenig wohlfeil. Von der Einordnung mal. Man muss das sagen, wenn man da die eine oder andere auch Kommunikation jetzt mal AfD-seitig oder auch linke-seitig oder auch andere sieht, also mit dem Traum nicht einfallen, da irgendwie auch nur in irgendeiner Form eine Lanze für das Mullah-Regime brechen zu wollen. Also was ist denn hier eigentlich passiert?
Ja, ich finde, es ist aber so ein bisschen eine Frage, die ich mir jetzt die Tage immer wieder gestellt habe. Also ich sehe es genau wie du, das vorne weggeschickt. Die Idee, so habe ich es jedenfalls mal, bin kein Außenpolitiker und auch kein Rechtspolitiker, aber so habe ich es jedenfalls verstanden immer, dass so die Idee auch des Völkerrechts ist, die UN-Charta ein Stück weit auch zu schützen und abzusichern. Und wir laufen ja international jetzt gerade schon so ein bisschen in ein Dilemma rein, dass wir eigentlich immer eine Situation haben, dass das Völkerrecht halt Staaten schützt, die aber auch alles dafür tun, die UN-Charta in ihrem Tun selbst mit Füßen zu treten.
Das meinte ich mit. Der Iran hat sich an das Völkerrecht nicht daran gehalten.
Und zwar ja im Übrigen im Fall des Irans, muss man sagen, ja nicht nur im Inland, mit dem du hast es beschrieben, mit der Ermordung von Oppositionellen, mit diesem Unterdrückungsregime, sondern ich glaube, man muss ja immer dazu sagen, dass gleichzeitig der Iran ja auch die treibende Kraft war und ist für Terrorismus weltweit.
Ja, und Proliferation.
Und ja, bis auch unter anderem auch in Deutschland ja teilweise Terrorzellen mit unterhalten hat, hält, hoffentlich nicht mehr, aber auch da ja Themen da sind, die Hamas, die Hisbollah, durchweg finanziert und unterstützt hat. Also, ich glaube halt irgendwie, müssen wir uns der Frage stellen, wie eigentlich, und ich meine, das ist eine Frage, die rührt dann wahrscheinlich sogar an die Grundfesten der UN irgendwann dran, wie wir eigentlich mit diesem Problem umgehen, auf der einen Seite zu sagen, okay, wir haben das Völkerrecht, was irgendwie den Multilateralismus ordnet, und haben gleichzeitig aber das Problem oder die Situation, dass wir halt Staaten haben, die das Völkerrecht auch quasi als Schutz für sich selber ausnutzen, während sie selber die grundlegendsten Prinzipien der UN-Charta, die grundlegendsten Prinzipien von Menschenrechten mit Füßen treten. Wie lösen wir diesen Konflikt auf?
Ja, das ist ja das Schwierige daran. Also wenn du sagst, die Grundsätze auch einer Völkerrechtsordnung, dass wir da Staaten sehen, die Vorteile für sich nutzen, aber im Endeffekt, wenn es auch zum Beispiel um territoriale Souveränität geht oder weiteres, dass dahingehend verstoßen wird und man im Endeffekt auch damit kokettiert, weil man keinerlei ja, wirkliche Folgen zu spüren hat, ja, weil man davon ausgeht, dann macht es das natürlich, finde ich, schwierig, wenn wir dann auch jetzt sehen, das ist auch eine innenpolitische Debatte. Wir sehen, dass es Personen gibt, die Vermögen des Mullah-Regimes auch im Ausland geparkt haben, wo man sich fragen muss, auch hier in Deutschland, ob diese Vermögen zum Beispiel, was jetzt die Fragen, wir müssen alles dafür tun, dass von diesen Personen das Vermögen hier eingefroren wird, dass jetzt natürlich das nicht mehr im Ausland genutzt wird und damit auch diese Zellen weiter betrieben werden können. All diese Fragen kommen jetzt auf uns zu. Also es ist nicht nur eine Frage oder Fragen, die wir gerade zu beantworten haben im Iran selbst, sondern wie du sagst, es geht viel weiter.
Sagen wir es eigentlich ja absurd, ja, dass man sich die Frage erst jetzt stellt, weil das ja eigentlich schon vor Jahren notwendig gewesen. Oder hätte man die Schritte auch schon unter
ja, auch da, können. Wenn wir mal dieses Thema sehen, was jetzt schon wieder ein paar Wochen her ist, aber wie viel Arbeit da drin war, die iranischen Revolutionsgarden auf die Sanktionsliste zu setzen. Also ich muss sagen, ich bin da auch Javadefool als Außenminister dankbar. Wirklich richtig guten Job gemacht. Wir haben das schon als wir noch in der Opposition waren, haben wir das schon thematisiert und die damalige Bundesregierung hat nicht die Kraft gefunden, das zu machen. So, und da stecken im Endeffekt von Joe stecken da zum Beispiel 4 Jahre Arbeit drin, in denen er jetzt versucht hat, auch europäische Partner europäische Partner davon zu überzeugen, dass dieser Schritt gemacht werden muss, hat es geschafft. Nochmal andere, eine Vorgängerregierung hatte nicht die Kraft. So, und was damit alles zusammenhängt, wie du sagst, ist eigentlich absurd, dass wir so lange dafür gebraucht haben.
Ja.
Oh. Also das vielleicht dazu, ich will nur von den Auswirkungen, also was jetzt passiert, deswegen habe ich vorhin gesagt, dieses der Nebel muss sich lichten, es gibt auch diesen Begriff Fog of War, also um im Endeffekt erkennen zu können, was passiert da gerade, dafür braucht es auch eine gewisse Leistungsfähigkeit in unterschiedlichen Bereichen, dazu braucht es die Ability, das machen zu können. Und deswegen fällt die ein oder andere Einschätzung gerade schwer. Ich, für mich persönlich, habe da den Modus gefunden, dass ich mit einer Beurteilung dann lieber noch mal ein bisschen warte, bis man einfach mehr Informationen zur Verfügung hat. Es ist einfach so.
Ja, ich glaube, alles andere ist ja auch mit Blick auf die Lage verantwortungslos, wenn man jetzt irgendwie Sachen versucht oder einfach irgendwie raushaut. Und deswegen ist ja auch bei den ökonomischen Einordnungen, also alles natürlich unter massiver Unsicherheit. Die Unsicherheit für sie ist natürlich für die Wirtschaft auch schon immer ein Problem. Aber deswegen auch einfach das Einzige, was man seriös machen kann, ist halt zu sagen, okay, wir haben verschiedene Szenarien.
Ja.
Und davon abhängig ist halt am Schluss alles andere.
Ja, genau. So. Szenarienplanung.
Genau.
Ja.
So, wo wir hoffentlich nicht viele Szenarien brauchen.
Oh Gott, was kommt jetzt?
Was kommt jetzt? Ist am Sonntagabend in Baden-Württemberg.
Mhm. Landtagswahl.
Landtagswahl in Baden-Württemberg.
Doppelstimme CDU.
Doppelstimme CDU. Nochmal alles dafür tun, dass Manuel Hagel der nächste Ministerpräsident von Baden-Württemberg wird.
So sieht's aus.
Und ich glaube, es ist, also da wird jetzt natürlich gerade ganz viel über Landespolitik diskutiert. Ist auch für Baden-Württemberg selber natürlich eine wahnsinnig wichtige Wahl.
Ja.
Die Frage, auch die Weichenstellung nach 15 Jahren konservativen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann. Wie geht's weiter? Regiert weiter ein Konservativer oder ein Grüner neu? Spaß beiseite. Es ist neben der Frage, glaube ich, für Baden-Württemberg, und das kommt mir in der im Landtagswahlkampf in der Diskussion gerade exakt ein bisschen kurz, diese Wahl hat eine wahnsinnige Wirkung für Berlin.
Mhm.
Ich glaube, das darf man nicht unterschätzen, weil es eine riesengroße Rolle spielt für das, was wir auch an innenpolitischen Reformen hier in Berlin vorhaben und auch dringend machen müssen in den kommenden Wochen und Monaten, ob wir halt einen pro-Reform ambitionierten CDU-Ministerpräsidenten auch hier im Bundesrat, in der Ministerpräsidentenkonferenz, auch in der CDU intern am Ende haben werden oder halt nicht.
Ja.
Und auch mit Blick darauf, dass wir gerade auch mit Iran etc. da handlungsfähig sind und reformfähig sind, weil das ist im Übrigen auch eine wirtschaftspolitische Implikation, dass wir auch wirtschaftlich wieder robuster werden müssen, um solche Ereignisse auch wirtschaftlich besser wegstecken zu können. So, und dafür brauchen wir Strukturreformen und dafür brauchen wir die notwendigen politischen Mehrheiten. Und da ist die Landtagswahl in Baden-Württemberg, weil hier am Schluss in Berlin einfach die Bundesländer und gerade ein großes Bundesland wie Baden-Württemberg viel mitredet.
Ein Geberland?
Einmal deswegen natürlich, aber auch einfach, weil es halt viele Stimmen im Bundesrat hat, ist das einfach unfassbar wichtig auch für Berlin, dass ja, dass die CDU diese Wahl gewinnt und dass Manuel Hagel mit seiner ja ambitionierten auch ein Stück weit Reformagenda für Baden-Württemberg ja dieses Land aus dem Verwaltungsmodus rausbringt und ja, da ein bisschen mehr Drive reinkommt.
Ja, ich würde mir das sehr wünschen, weil es wirklich Auswirkungen hat. Also wir sehen das ja in Baden-Württemberg, wir sehen das aber auch für die gesamte Bundesrepublik. Wir haben im Moment oder wir erleben im Moment natürlich eine schwierige Phase. Du hast vorhin gesagt, dieses zarte Pflänzchen, auch Wirtschaftswachstum, das wir gerade sehen, wo wir auch hier aus Berlin heraus noch viel machen müssen, dass dieses zarte Pflänzchen wächst. Janik hatte mir da auch mal die Zusammenhänge volkswirtschaftlich erklärt, mit dem, also der Reformeifer, den wir an den Tag legen müssen, weil natürlich das Wachstum, das wir gerade erwirkt haben, auch durch dieses Thema Sonderschulden, durch dieses Thema Sonderschulden passiert, wie das aufgezogen wird und dass wir durch diese Reform im Endeffekt dafür sorgen müssen, dass es wieder einen Rahmen gibt, in dem investiert werden kann, in dem es Wirtschaftswachstum gibt, dass dieses zarte Pflänzchen aus sich heraus und nicht nur durch quasi staatliche Verschuldung, sondern aus sich heraus weiter wachsen kann. Und deswegen ist das Bundesland Baden-Württemberg da definitiv nicht unerheblich, weil das finde ich dann schon, wir sind Geberland, wir sind auch Automobilland, wir sind Land des Mittelstands. Und wenn ich das auch gerade wahlkreistechnisch sehe, wie da die Lage ist für viele Mittelständler, die im Endeffekt sich, wo auch die Frage dasteht, investiere ich jetzt für die nächsten Jahre, also bringe ich die Investition in Baden-Württemberg unter? Oder wie geht es da weiter? Dann ist es essentiell, wer im Endeffekt jetzt am Sonntag gewählt wird. Da muss es ganz klar sein. Ich habe das auch schon mal an einer anderen Stelle gesagt. Verstehst, wenn ich das ein oder andere höre, was Cem Özdemir mir sagt, denke ich mir, okay, hört sich ordentlich an. Ich weiß ja nur, was er hier in Berlin gemacht hat. Und als Mitglied der Bundesregierung, als Kabinettsmitglied, hat er für das Bürgergeld gestimmt, hat er für das Energieeffizienzgesetz gestimmt, hat er für das damalige Heizungsgesetz gestimmt, etc., 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 war überall dabei. Und wir haben ich habe damals das Energieeffizienzgesetz mitbegleitet, das ein so dermaßen bürokratisches Monstrum war und auch in seiner Ausführung so schlecht war, dass die damalige Ampel das innerhalb eines Jahres novellieren wollte. Problem an der Sache ist, also sie fanden ihr eigenes Gesetz so schlecht, dass sie nach einem Jahr gesagt haben, um Gottes Willen, wir müssen daran was ändern. Problem an der Sache ist, die Ampel ist dann auseinandergefallen. Das heißt, wir sehen das Energieeffizienzgesetz bis heute. Carsten Wildberger, haben wir da auch an einer anderen Stelle mal mit ihm darüber gesprochen, der wird sich der Sache annehmen, weiß auch um die Wichtigkeit. Aber ich will an der Stelle einfach sagen, Cem Özdemir hat da überall mitgemacht und jetzt erzählt er halt immer überall das Gegenteil. Er will Bürokratie abbauen. Ja, wenn einer ernsthaft von sich erzählen will, dass er schon immer für Bürokratieabbau war, ja, dann kannst du nicht sowas wie das Energieeffizienzgesetz verabschieden und.
Wir haben heute im Bundestag beschlossen, dass der Wolf endlich ins Jagdrecht kommt. Der riesengroße Widerstand kam bis zuletzt von den Grünen und zwar bei der Frage, weil da auch die Länder natürlich mitreden, aus Baden-Württemberg. Also das grün geführte Umweltministerium in Baden-Württemberg hat absolut alles dafür getan, das zu verhindern, während sich Cem Özdemir im Landtagswahlkampf hinstellt und sagt, er will, dass der Wolf ins Jagdrecht kommt, hat in der gleichen Zeit, in den gleichen Wochen, das grün geführte Umweltministerium alles getan, um genau das zu verhindern. Wir haben es jetzt heute trotzdem beschlossen. Anderes Beispiel, letzte Woche Freitag hat Cem Özdemir gefordert, wir brauchen mehr Ordnung und Steuerung in der Migrationspolitik.
Ja.
Wir haben letzte Woche am Freitag hier im Bundestag abgestimmt über GEAS, das gemeinsame europäische Asylsystem, was genau dieses Ziel hat. Wer hat geschlossen dagegen gestimmt? Die Grüne Bundestagsfraktion. Auch die, das kann man sagen, irgendwie die Berliner Grünen wären es ja gewesen. Nee, die Baden-Württemberger genauso.
Natürlich.
So, also es hat halt nun mal nichts mit dem zu tun, was die Grünen, egal ob im Bundestag, aber auch im Landtag von Baden-Württemberg, in den grün geführten Landesministerien, getan haben und tun. Er erzählt einfach das Gegenteil. Und ich finde es ehrlicherweise unehrlich, und das ist jetzt noch milde formuliert, es ist einfach unehrlich auch den Menschen im Land gegenüber, denen sowas vorzugaukeln, weil nichts anderes als Vorgaukeln ist es.
Das ist teilweise die Leute verarscht.
Es ist die Leute verarscht, es ist, ja, es ist teilweise auch einfach gelogen. Man kann es leider nicht anders sagen. Es passt, wie gesagt, nicht mit dem zusammen, was halt die Grünen tun, was die Grünen auch fordern, was er auch selber als Bundeslandwirtschaftsminister getan hat. Mhm. Und das ist halt einfach extrem durchschaubar, und ich bin mir aber sicher, dass die Baden-Württemberger klug genug sind, um dem nicht auf dem Leim zu gehen am Sonntag.
Und deswegen würden wir uns wünschen, beide Stimmen CDU, und auch das natürlich wichtig, zur Wahl gehen. Hohe Wahlbeteiligung, es ist wichtig, dass die Leute vom Wahlrecht Gebrauch machen. Wir wünschen uns beide Stimmen CDU, das ist ganz klar. Und wichtig ist auch noch einfach ein hoher Fehleranteil. Also es ist total interessant, in meinem Heimatort in Weingarten, da ist an dem Tag auch Bürgermeisterwahl und Bürgerentscheid über die Windkraft.
Oh, viel los.
Mhm. Geht's richtig ab. Grüße nach Weingarten. Ein super Wahltag für die Gemeinde Weingarten in Baden. Ich sag Baden hinterher, weil es gibt ja, glaube ich, drei Weingarten. Es gibt noch eins in Württemberg und eins in der Pfalz. Da war immer der Running Gag ist der falsche Ausdruck. Das zweimal erlebt, dass man sonntags auf dem Platz stand und sich gefragt hat, wann kommt denn
der Schiedsrichter? Die Mannschaft nicht gekommen ist, weil sie ins falsche Weingarten gefahren
ist. Ja, oder auch einmal bei uns war und gefragt hat, wer seid ihr denn? Warum spielt heute nicht Weingarten gegen so und so? Naja, okay, bist du im Falschen gelandet. Ja. So. Deswegen Grüße mal nach Weingarten an der Stelle. Super Wahltag in Weingarten am Sonntag. Janik, was war die Woche noch los?
Was war die Woche noch los?
Ich merke, dass ich bin froh, wenn die auch mit der Sitzungswoche, weil ich ein bisschen angeschlagen bin. Bin ein bisschen erkältet.
Ja, ich habe ehrlicherweise auch.
Und das kriegst du hier einfach mit frühmorgens raus, abends spät. Du kriegst es hier einfach, das ist schwierig.
Nee, du kriegst es nicht mehr gut. Jetzt ist natürlich am Wochenende auch nochmal Wahlkampfeinsatz vor Ort.
Nächste Woche ist dann, wahrscheinlich ist nächste Woche dann einfach weg. Gut, dann ist auch gut.
Ja, irgendwie so. Aber ja, nee, was war also die Woche? Klar, Iran überlagert alles. Ja. Aber wir haben heute das Bürgergeld abgeschafft. Der Wolf ist im Jagdrecht. Also da ist schon jetzt nochmal ordentlich was passiert, auch in der Gesetzgebung diese Woche, was nochmal auf den Weg gekommen ist. Also deswegen auch sonst einiges los. Für mich viel Büroarbeit diese Woche tatsächlich auch. Die ansteht, auch viel konzeptionelle Arbeit, Vorbereitung für Haushalt, also für die Haushaltsberatungen für die kommenden Jahre, wo auch immer quasi was läuft. Also deswegen wird nicht langweilig.
Mhm. Ich schaue gerade, hier kam nämlich gerade die Push-Nachricht, auch mal deine Meinung. Hier Streit um Namen, Veggie-Burger-Verbot in der EU vorerst gescheitert. Da ging es ja darum, ob man fleischlose Alternativen nennt. Und ich muss wirklich mal sagen, ich ernähre mich ja fast ausschließlich fleischlos. Oh. Und also wenn es mal irgendwie so eine Alternative gibt, ich glaube, also jeder kann selbst einschätzen, ob es halt ein richtiges Schnitzel, also ein Fleischschnitzel ist oder irgendwie ein künstliches. So viel können wir den Menschen schon zutrauen.
Also wenn man mal irgendwann gar keine Probleme mehr haben, die wir uns politisch kümmern müssen und müssten, dann kann man sich um so einen Scheiß kümmern. Also ehrlicherweise.
Oder wir bleiben halt zu Hause.
Mir ist es scheißegal. Das ist doch, man macht sich doch irgendwo als Politik auch nur noch affig und lächerlich und ehrlicherweise auch als Staat affig und lächerlich. Wir haben eine ganze Reihe von echten Problemen, um die wir uns kümmern müssen. Außenpolitisch, sicherheitspolitisch, verteidigungspolitisch, wirtschaftspolitisch, finanzpolitisch. Ja. Wir haben echt richtige Themen. Ja. Und haben halt richtige Probleme, um die wir uns auch kümmern müssen. Ja. Wo ich denke, also jeder, der die Zeit hat, sich mit sowas zu beschäftigen, hat eigentlich den Beweis erbracht, dass seine Stelle im öffentlichen Dienst sofort wegfahren kann.
Ja, also ich, Es ist wirklich hirnrissig, dass sowas diskutiert wird. Es ist jetzt gerade wirklich aufgeploppt.
Wenn jeder Abgeordnete, der die Zeit hat, sich mit sowas zu befassen, soll sich vielleicht auch einen anderen Job suchen, weil er offensichtlich nicht Wichtiges von Unwichtigem unterscheiden kann.
So ist es.
Das ist ein bisschen sehr böse von mir vielleicht gewesen, aber...
Ist okay, wenn man auch mal klar und deutliche Sprache hat. Deswegen, ich glaube, da können wir es auch schon abschließen. Es ist gerade aufgeploppt und dann dachte ich, ich frage dich mal, weil das war gerade.
Nee, das ist ja eine Reihe, das ist diese Debatte. Ich finde, was auch in die Kategorie gehört, sind ja die ganzen Gender-Debatten. Ja. Wie gesagt, das ist doch mir scheißegal, soll doch jeder machen, wie er will.
Ja.
Aber das ist kein Thema, mit dem ich mich politisch befasse und mit dem ich mich politisch befassen möchte, weil es einfach für die Frage, ist dieses Land irgendwie global wettbewerbsfähig, ist dieses Land irgendwie sicher, überhaupt keine Rolle spielt. Und deswegen soll jeder machen, wie er will, interessiert mich nicht, bin keinem böse, der irgendwie Veggie-Schnitzel sagt oder der es nicht sagt oder der gendert oder nicht gendert. Es ist mir einfach egal.
Ja, wir haben im Moment echt Probleme, um die wir uns kümmern müssen. Wir haben richtige Probleme zu lösen und zu beantworten. So, und wir haben jetzt auch heute über zwei, drei gesprochen, die uns betreffen. Und wenn ich gerade diese Veggie-Schnitzel-Debatte sehe, ist nur Kopfschmerzen.
Also solange wir noch irgendwie die Zeit haben, über sowas eine Debatte zu führen, kann es diesem Land ganz so schlecht noch nicht gehen.
Das ist ja.
Und das Tragische ist, aber dass es halt eigentlich dem Land schon schlecht genug geht, dass man sich für so einen Scheiß eigentlich nicht mehr Zeit nehmen kann.
Ja, ich glaube aber auch in dem Fall hier zum Beispiel, in diesem Fall, also jetzt, ich nenne es mal Überschrift Veggie-Schnitzel. Ich glaube, das ist dem Großteil der Leute ist es völlig egal. Es wird einfach, also das ist so dieses ein Problem wird an die Leute herangetragen, wo sie überhaupt keinen sehen. Und wir könnten uns mit was ganz anderem beschäftigen. Und das ist, glaube ich, auch ein Problem, wo uns so ein bisschen Vertrauensverlust in die Politik kommt, dass einer jetzt auch zu Hause sitzt, sich fragt, haben die denn keine anderen Probleme zu besprechen? So, deswegen können wir es an der Stelle hier auch abschließen. Es ist einfach nur spontan, ist die Push-Nachricht. Janik und ich haben da eine klare Meinung.
So, jetzt haben wir nochmal Puls. So, und jetzt.
Ja. Jetzt haben wir noch mal Puls, dann können wir heute Abend noch mal ordentlich ranklotzen. Janik, hier gab es Momente diese Woche, wo du dich gefreut hast, wo du dich geärgert hast, wo gab es ein Highlight diese Woche?
Boah.
Jetzt überlegt er gerade.
Ja, ich überlege jetzt gerade echt. Also ich habe mich gefreut, als wir das Bürgergeld abgeschafft haben.
Das ist auch... Das waren harte Verhandlungen. Und es ist gut, dass dieses Bürgergeld heute abgeschafft wurde, dass der Vermittlungsvorrang wieder im Gesetz ist und dass es darum geht. Und das ist die zentrale Aussage. Wir wollen die Leute in Arbeit bringen.
Genau. So, da habe ich mich gefreut. Gab jetzt nichts irgendwie besonders Witziges diese Woche. Bislang jedenfalls. Vorgestern Abend habe ich mich mit einem alten Bekannten nach der Arbeit zum Abendessen und auf ein Bier getroffen. Mhm. Das war auch ganz nett. Also, aber wirklich eine eine ganz normale, aber auch unspektakuläre Arbeitswoche, die ich hier gerade habe.
Okay, ist aber auch nicht immer der Fall, dass du, wenn man sagt, man nach Feierabend hier, oftmals ist ja noch quasi entweder ist der Feierabend sehr spät oder den Feierabend verbindet man mit irgendwas hier quasi Beruflichen, dass man mit Kollegen quasi sich gemeinsam zum Essen trifft, weil es eigentlich noch was Berufliches zu besprechen gibt. Deswegen freue ich mich wirklich für dich, dass du einfach mal mit einem alten Kollegen dich mal hinsetzen konntest und mal sowas essen. Das ist auch immer schön. Ich muss auch sagen, diese Woche, es ist eine Arbeitswoche, wo ich merke auch viel, sehr, sehr viele Termine. Sehr, sehr viele Gespräche. Ich hatte heute zum Beispiel unter anderem Gespräche zum Thema Wirtschaftspolitik in Verbindung mit der Volksrepublik China, wo ich mit Personen sprechen durfte, die zum Beispiel auch für große deutsche Unternehmen schon seit Jahren in China unterwegs sind und wie sie diese Thematik sehen. Das ist einfach super spannend, wenn du aus der Praxis dann auch die Anregungen mitnehmen kannst. Also es war dahingehend, einfach eine arbeitsintensive
Woche. Wo ich mich natürlich gefreut habe, das habe ich jetzt fast ganz vergessen sogar, es sind ja manchmal so die kleinen Erfolge. Ich habe im Haushaltsausschuss seit 3 Jahren dafür gekämpft, dass wir haben in Herbolzheim gibt's die Stadtkirche St. Alexius.
Ja.
Die ist seit über 3 Jahren gesperrt, weil die Decke einsturzgefährdet ist.
Ja. Mhm. Ich weiß nur drauf, wo es jetzt hingeht, ja.
Und das ist eine, das ist halt irgendwie in Herbolzheim logischerweise ein Riesenthema, weil seit 3 Jahren niemand mehr in diese Kirche rein darf, die natürlich für viele einfach auch persönliche Erinnerungen, Verbindungen etc. hat. Und ich habe seit 3 Jahren im Haushaltsausschuss intensiv dafür gekämpft, dass für diese Sanierung und für diese Notsicherung der Decke in St. Alexius, dass wir mit dem Denkmalschutz-Sonderprogramm des Bundes Geld bereitstellen, dass diese Decke gesichert werden kann, dass die Kirche nicht mehr weiter gesperrt werden muss. Mhm. Und das hat in den letzten Jahren nie geklappt, weil ich die Kollegen der Ampel in der Ampelmehrheit nicht davon überzeugt bekommen habe, Mittel zu bewilligen für St. Alexius.
Ja.
Und jetzt hatten wir, das war das erste Mal, dass jetzt in der neuen Koalition wir quasi mitentschieden haben, welche Projekte gefördert werden und welche leider nicht zum Zug kommen. Und ich habe es jetzt nach 3 Jahren, dadurch, dass jetzt wir halt eben auch an der Entscheidungsfindung beteiligt sind als CDU, habe ich es jetzt hinbekommen, dass wir am Mittwoch im Haushaltsausschuss beschlossen haben, dass wir das St. Alexius ins Denkmalschutzförderprogramm des Bundes kommt. Ja. Wir jetzt die erste Tranche bewilligt haben, dass diese Notsicherung der Decke funktioniert.
Ja.
Und das ist es, also es sind 130.000 Euro. Das ist für den Bundeshaushalt natürlich ein sehr kleiner Betrag, aber das ist für St. Alexius ein sehr großer Betrag.
Geld ist direkt und, eine positive Verwendung für
den und es ist, also insofern sind die kleinen Sachen.
Ja.
Das ist hier für die Bundespolitik ein vermeintlich ganz, ganz kleines Schräubchen, aber das hat, weiß ich, dass das in Herbolzheim und für Herbolzheim, für die Menschen, die da leben, die wie gesagt mit dieser Kirche ganz viele auch familiäre Erinnerungen verbinden, ist das einfach eine richtig schöne Nachricht. Und da habe ich mich sehr drüber gefreut, dass nach 3 Jahren das jetzt endlich geklappt hat. Bin auch ein ganz kleines bisschen stolz auf das eigene Drängen und Drängeln hin, tatsächlich jetzt diese Mittel für St. Alexius zu besorgen. Und das hat geklappt und das ist sozusagen die gute Nachricht der Woche, finde ich.
Sehr gut. Top. Sehr schön.
Ja. In diesem Sinne.
In diesem Sinne.
Weiterarbeiten.
Wir arbeiten weiter. Und genau, ich habe jetzt auch gerade mal auf die Uhr geschaut. Ich muss in 35 Minuten beim nächsten Termin sein. Und der ist nicht im Haus, deswegen da muss ich
noch hinkommen. Spurtest du mal los. Ich habe jetzt auch gleich noch Social-Media-Aufnahmen tatsächlich, die wir jetzt noch machen. Und dann muss ich noch ins Plenum und habe noch Plenardienst. 2 Stunden von 20 bis 22 Uhr heute.
Sehr gut. Genau, dann wir sehen uns, wir beide sehen uns morgen. Den Rest hören wir hoffentlich in der nächsten Sitzungswoche und bis dahin alle gesund bleiben und wenn es was gibt,
bis zum nächsten Mal und Sonntag wählen gehen, beide Stimmen CDU.
So sieht's aus, auf geht's. Alle Stimmen für Manuel Hagel und die CDU. Bis dahin.